Moin und herzlich willkommen zum Drohnen-Podcast Return to Home. In dieser Folge gucken wir uns das Thema Flug im Stadtgebiet an. Das heißt, mit meinem Kollegen Nico schauen wir in die Flugvorbereitung rein, wenn ich wirklich im Stadtgebiet zum Beispiel eine Fassadeninspektion von einem Gebäude oder sowas machen will. Wie ist das? Wann muss ich vielleicht Polizei informieren? Wann muss ich mit dem Ordnungsamt irgendwie eine Genehmigung abstimmen oder so? Also für alle von euch, die vorhaben, als Handwerker oder so im Stadtgebiet zu fliegen, ist die Genehmigung bzw. dann eben diese Folge super spannend. Und wir starten einfach direkt jetzt gleich nach dem Intro. Wenn dich das Ganze in Farbe interessiert, dann guck gerne auf dem YouTube-Kanal, weil wir natürlich auch teilweise ein paar Sachen mit einblenden und so weiter. Kannst du da uns auch dann live sozusagen angucken. Aber jetzt starten wir einfach direkt in die Podcast-Folge rein. Flug mit Drohnen im Stadtgebiet. Schön, dass du wieder dabei bist, Nico. Für alle, die dich nicht kennen sollten, wer bist du?
Ja, danke, Josef. Mein Name ist Nico Ninoff. Ich bin Gründer der Plattform DroneF24. Die ist jetzt schon seit 2015 auf dem Markt. Ich selber seit 2009 in der Drohnenwelt aktiv und bin auch in der Freiwilligen Feuerwehr, mache auch viel Ausbildung im Bereich BOS, habe da auch zwei Fachbücher zugeschrieben. Und das ist aber gar nicht das Thema heute, sondern wir wollen uns ein bisschen in den Geozonen besser zurechtfinden, weil wir da mit der DroneMaps auch vielen von euch auch jetzt schon operativ helfen, wirklich im Daily Business fliegen zu dürfen.
Ihr habt eine Plattform entwickelt, weil da gucken wir uns das Beispiel jetzt gleich zusammen an, damit es auch praxisnah ist und nicht irgendwie so nur theoretisch erklärt wird. Ihr habt eine Plattform entwickelt, wo ihr so ähnlich wie bei Deepool und so weiter, ich nenne es mal meine Geozonen und Flugverbotszonen anzeigt, aber nicht nur Deutschland, sondern auch Schweiz, weil ihr so auf der Grenze unterwegs seid. Also diese zwei Länder, wenn die euch interessieren, die sind in der Plattform drin. Link für alle, die es gar nicht abwarten können, findest du unten natürlich gerne. Guck da rein. Wir starten aber direkt live und gucken uns das mal an, wie das aussieht. Das heißt, wir sehen jetzt die Plattform zusammen und jetzt mal ganz blöd gefragt, auch wenn das gar nicht Thema heute ist, warum ist Deutschland so komisch farbend und die Schweiz da unten, warum sieht die so entspannt aus?
Ja, das ist ziemlich simpel. Wir haben in Deutschland einfach dank dem Paragraph 21h von der Luftverkehrsordnung jede Menge geografische Gebiete
definiert. Deswegen ist alles vollgeballert.
Das sieht man hier in diesem Farbschema ganz gut. Und die Schweiz, die hat gerade mal 4 an der Zahl und kommt damit klar. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, die Schweiz hat natürlich deutlich weniger Bevölkerung und das meiste sind Berge.
Ist aber auch nicht so ganz Argument.
Genau. Wir haben mal gemessen, die deutschsprachige Bevölkerung der Schweiz ist gerade mal so groß wie die Berliner Bevölkerung. Also ist ziemlich genau die gleiche Zahl.
Das stimmt.
Gut, ein bisschen off topic. Nee, es geht aber im Prinzip darum, ich schalte mal wieder hier auf die Satellitenansicht. Ich zoome jetzt mal hier bei euch an den Standort rein.
Genau. Weil das ist nämlich ein schönes Beispiel, weil vereinfacht gesagt, solange wir ranzoomen, für alle, die da noch gar nichts von gehört haben, es ist im Endeffekt so ziemlich jedes Gewerbegebiet in Deutschland, beziehungsweise Industriegebiet, ist so komisch markiert, das gucken wir uns gleich an, und da steht dann, da ist eine Industrieanlage, du darfst da nicht fliegen. Das ist vom rechtlichen her grundsätzlich richtig. Das Problem ist, ich würde sagen, 97% der Fläche, die markiert ist, fällt aber gar nicht in das Verbot. Deswegen hat man als Anfänger erstmal Angst, oh, ich darf da nirgendwo fliegen. Aber wenn man sich das mal anguckt, und das wollen wir zusammen jetzt mal machen und versuchen, so ein bisschen zu verstehen, das ist gar nicht so einfach, dann kann ich doch vollkommen entspannter fliegen. Es ist ein bisschen absurd, ich weiß. Und ich würde mich freuen, wenn, die Grüße gehen ans Verkehrsministerium raus, wenn unsere Kollegen in Deutschland das hinbekommen könnten, dass ich wirklich nur die Themen, die verboten sind, markiert habe und nicht, aber das hängt mit den Daten halt zusammen, das ist natürlich auch extrem komplex, und nicht sozusagen pauschal alles, was grundsätzlich reinfallen könnte. So ist es halt von der Plattform gemacht. Es könnte eine Industrieanlage sein und heißt aber noch lange nicht, dass eine ist. Es ist absurd, ich weiß, ihr könnt gerne kommentieren, was ihr davon haltet, aber wir wollen ja am Ende des Tages heute mit der Drohne arbeiten und müssen deswegen mit dem Stand klarkommen, den wir haben. Und deswegen erklären wir euch mal aus Sicht der Experten sozusagen, wie das Ganze gemacht wird. Jetzt gucken wir erstmal in die Karte rein. Wir haben ja, wenn ich es frech sagen darf, wir haben ja unsere verschiedene Geozonen, das heißt unten das Gelbe, wo ja so die Wohngebiete und sowas sind. Das sind ja die Wohngrundstücke. Ich darf nicht über das Privathäuschen sozusagen fliegen. Aber wir sind ja da jetzt in der Mitte im Gewerbegebiet, sitzen wir als Europe, haben einen Hauptstandort in Bielefeld. Und das ist ja alles in so einem komischen, weiß nicht, blau, was auch immer.
Blau-grau, so, ja.
Ist das ja alles markiert. Im Endeffekt das gesamte Gewerbegebiet. Und wenn ich jetzt draufklicke, Was sagt denn die App dann auf der rechten Seite?
Genau, da kommt auf der Seitenleiste eben Industrieanlagen für Start und Landung ist die Zustimmung des Grundstückseigentümers oder des Verfügungsberechtigten erforderlich. Ansonsten gilt ein generelles Betriebsverbot von 100 Meter seitlichen Abstand. Das heißt, wie du vorhin erwähnt hast, selbst wenn du hier im Wohngebiet fliegen würdest, was ja gar nichts mit dem Industriegebiet zu tun hat, diese 100 Meter ragen natürlich da rein.
Genau, bist in meinem Garten.
Genau, und plötzlich ist dein Garten durch die Industrieanlage nebendran auch schon Flugverbotszone. Und genau darum geht es einfach, dass ihr da richtig vorbereitet eure Mission. Das heißt, wenn ihr hier den Pin dahin setzt, wo ihr starten, landen wollt, jetzt, wenn es jetzt das Europe-Gelände wäre, ihr müsst aber vielleicht noch ein bisschen, nehmen wir mal hier so ein Nachbargebäude, wenn ihr das vermessen wollt, dann gibt es hier links so ein Zeichentool, dann mache ich hier so ein Polygon rein, das kreuzt dann auch das Wohngebiet und dann haben wir dann die Möglichkeit, auf der rechten Seite zu sehen, okay, das ist betroffen Wohngrundstück und Industrieanlage ist noch Luxusproblem, sind nur zwei Geozonen. aber wie du vorhin sagtest, die Daten, die wir hier drin haben, sind 1:1 Live-Daten von der Deepool-Plattform in Deutschland und da zeigen wir in Echtzeit an, was könnte potenziell im Industriegebiet eben eine schützenswerte Anlage sein. Das bedeutet noch lange nicht, dass auch hier jedes Autohaus oder sonst irgendwelche simplen Industrieanlagen schützenswert sind. Da gibt es nämlich tatsächlich auch eine gesetzliche Grundlage dazu. Und das sind einmal die 12. Verordnung zur Durchführung des Bundes Emissionsschutzgesetzes, das ist die Störfallverordnung. Da gibt es einmal eine Liste von Industriearten, die schützenswert sind.
Also man kann das vereinfacht verstehen. Also die ganzen Links findest du unten, wenn du natürlich nachlesen willst. Ja. Das kann man im Endeffekt verstehen. Eine Industrieanlage, wo, wenn was passiert, wo es richtig Bums macht. Also, also ein richtig. Chemiepark oder sowas. Genau. Also deswegen heißt ja auch Störfallverordnung, also wo jetzt ein wenig eine Großschadenslage dann eintreten kann, Risiko für die Bevölkerung und so. Da ist eine Liste mit Anlagen, die schützenswert sind, sagen wir es mal so rum. Also das ist so das Erste, das gucken wir uns gleich natürlich nochmal genauer an. Und was ist das Zweite, was da in die Definition fällt?
Genau. Das Zweite ist im Prinzip noch eine andere Liste. Da gibt es Gefahrenkategorien und Stoffe mit Mengenschwellwerten. Das heißt, wenn ihr im Keller vielleicht ein bisschen Wasserstoff oder Chlor oder aus welchem Grund auch immer auch Ammoniak lagert, dann sind es Mindermengen, die sind nicht direkt sehr gefährlich fürs ganze Gebäude. Aber es gibt natürlich die verarbeitende Industrie, das erkennt ihr meist an Schornsteinen an der Decke, aber es gibt auch jede Menge Lager und die sind bewusst weit weg von dort, wo es verarbeitet wird, um das Explosionsrisiko gering zu halten und die erkennt ihr eben nicht von außen.
Das ist einfach nur eine Halle.
Das ist
da wird
irgendein
gefährliches Zeug gelagert.
Genau, genau. Ja. Und was wir euch da empfehlen, auf jeden Fall, da könnt ihr auch beliebige Karte, zum Beispiel auf Google Maps, eben gucken, was sind es für Anlagen drumherum. Es gibt auch Möglichkeiten, die sich als Liste anzeigen zu können. Und dann könnt ihr wirklich mit der Liste, mit der Definition und mit der Liste, was vor Ort gefunden ist, abgleichen und mit gesundem Menschenverstand einschätzen, ist das so eine Anlage. Und dann müsst ihr die alle one by one abklappern und euch da die Zustimmung holen.
Genau. Gut, es ist ja unwahrscheinlich, dass ich jetzt zig Industrieanlagen drumherum habe. Diese Fälle gibt es auch, aber zum Glück ja selten. Aber der typische Fall, wenn ich jetzt hier im Gewerbegebiet bin, bleiben wir jetzt einfach mal da. Wir wollen jetzt bei Europe sozusagen oder im Polygon, was wir jetzt markiert haben, fliegen, haben jetzt nördlich von uns, ich kenne ja die ganzen Nachbarn, haben wir Nervo und Nottebrock, dann gucke ich, wenn ich jetzt noch nie dort war, wenn ich es perfekt machen will, also rechtlich sauber machen will, gucke ich dann einfach in Google Maps rein oder auf deren Website und sehe, dass die einfach Markisen herstellen. Soweit ich weiß, wird da nicht so viel Chemie verarbeitet oder was auch immer. Ist einfach nur so ein Markisenhändler und so. Ja. Das heißt, dürfte jetzt keine Industrieanlage sein aus meiner einfachen Sicht. Typischerweise, du hast ja gesagt, eigentlich immer müssen die Alarmanlagen angehen, wenn ich große Tanks, Rohrleitungen, Schornsteine habe. Also eine Petrochemieanlage, also alles was so, oder ein großes Produktionsunternehmen. Aber wenn das zum Beispiel ein riesen Amazon-Logistikzentrum ist, über 5 Hektar oder so, ist es trotzdem keine Industrieanlage. Das ist einfach nur eine Riesenhalle. Das fällt aber typischerweise ist keine Industrieanlage, solange Amazon, jetzt einfach nur als Beispiel, sorry für die Werbung, solange Amazon da nicht die ganze Zeit Chlorgas transportiert, weil dann fällt es wieder in dieses Thema, das, was du als Zweites gesagt hast. Genau. Und das einzige Risiko ist ja, weil so große Industrieanlagen, Chemiepark, das sehe ich ja sofort im Satellitenbild. Das kriegt jeder Dummi hin, sozusagen, selbst ich schaffe das. Aber ich habe ja so, wir wollen ja auf so die Fallstricke drauf eingehen, so zwei Risiken, die ich nicht sofort sehe, weil normale Gewerbeobjekte fallen ja normalerweise nicht rein und dann darf ich da auch ohne Stress fliegen. Das eine ist das, was du meintest, eben ein Lager, was ich von außen vielleicht gar nicht so richtig erkenne als Lager. Da kann ich dann, wenn es bei Google Maps sozusagen verzeichnet ist, draufklicken und wir hatten ja drüber gesprochen, du hast ja ein paar Beispiele, wie heißen die Dinger dann oder wie sieht das aus?
Genau, also es gibt Lager oder Bereiche, wo Dinge gelagert werden. Das Thema Industriespionage ist übrigens auch noch was. Und alle Gebäude oder Anlagen, die in die Kritisverordnung fallen, also auch kritische Infrastruktur, wie zum Beispiel so ein Rechenzentrum. Das ist nicht zwingend explosionsgefährdet, aber auch voll verboten, wenn ihr da nicht vorher fragt.
Das stimmt.
Also es gibt tatsächlich genau diese Definitionen, die ihr nachgucken müsst, ist eins davon hier in diesem Bereich, in diesem Areal. Mhm. Und eben gerade so Lager für Wasserstoff, Chlor, Ammoniak, Flüssiggas oder generell hochentzündliche Gase und Flüssigkeiten, die könnt ihr dann auf die Art und Weise rausfinden.
Genau, und du hast ja schon, aber das habe ich noch nicht gehabt, schon mehrfach die Themen gehabt, dass du solche in der Nähe, sag ich mal, ein paar Kilometer entfernt von einem Chemiepark warst, genau. Aber aus Sicherheitsgründen lagern die eben ja die kritischen Themen aus.
Genau.
Sieht man gar nicht auf den ersten Blick. Das heißt, du hast auch drauf geklickt und dann steht da, keine Ahnung, Außenlager BASF 1 oder
so. Zum Beispiel. Weiß es nicht. Genau, tatsächlich steht das genauso drin.
Okay.
Und dann ist das meist schon in Indikator, wenn ihr dann irgendeinen Chemiefabriknamen da drin steht und das Wort Lager, dann ist es höchstwahrscheinlich
gefährlich,
genau, und fällt unter die Mengenschwelle. Werte. Da hilft auch ein kurzes E-Mail oder ein Anruf dort und fragen eben, ob das dort überflogen werden darf oder generell, ob sie überhaupt in die Verordnung fallen. Dann könnt ihr euch den restlichen Ablauf sparen.
Genau, das heißt, der Arbeitsablauf ist, dass ich dann, wenn ich jetzt sehe, oh, das ist ein bisschen heiß, das könnte so ein Ding sein, dass ich dann einfach Kontakt aufnehme über die Website, wie auch immer, und im Endeffekt das einfach mit den Kollegen abstimme. Entweder die sagen, nee, wir haben bei uns gar nichts Kritisches, wir lagern nur Klopapier für die BASF ein, sozusagen.
Genau.
Dann ist alles easy. Oder dass man dann einfach abstimmt, ne? Habt ihr ein Risiko dadurch oder soll ich irgendwie Sicherheitsabstand einhalten? Es ist rechtlich die Erlaubnis des Betreibers. Das heißt, wenn ich mal einen Extremfall habe, ich wohne direkt neben dem Chemiepark und will in meinem Garten dort fliegen, bin in diesen 100 Meter Sicherheitsabstand zu dem Zaun des Chemieparks, dann müsste ich mit dem Betreiber des Chemieparks rechtlich betrachtet Kontakt aufnehmen, egal wie hoch ich fliege. Sollte ich eh machen, alleine wegen Werkschutz und so weiter. Ich habe ein schönes Beispiel aus meiner Praxis. Das war ja irgendwo auch Leverkusen und so, neben einem der großen Chemieparks. Alles gut, war auch weiter als 100 Meter entfernt. Trotzdem, weil ich es ja auch rechtlich nicht musste, habe ich auch keinen Kontakt mit den Jungs und Mädels aufgenommen. Und wir haben eben einen Laserscan-Flug da irgendwie in, weiß nicht, 500 Meter Entfernung, war glaube ich die nächste Distanz zum Zaun, sind wir da eben geflogen. Aber mit einer großen Drohne, und natürlich hat der Werkschutz und wahrscheinlich irgendwelche Mitarbeiter das sofort gesehen, boah, da fliegt eine Drohne in der Nähe. Die waren auch echt 3 Minuten später da. Also die Jungs und Mädels sind dann auch schnell.
Ja.
Rechtlich alles kein Thema. Aber natürlich wäre es entspannter gewesen, wenn man sie, auch wenn ich es nicht hätte machen müssen, informiert hätte. Dann haben sie auch weniger Stress und müssen nicht gleich mit der ganzen Garde rauskommen, sozusagen. Das als Beispiel. Wir gehen jetzt mal hier in unseren ganz speziellen Fall rein. Einfach für diejenigen unter euch, die sich dafür interessieren. Ich soll jetzt den Europ-Standort aufnehmen und soll für den Makler, weil das Ding soll verkauft werden, eine schöne Übersichtsaufnahme machen und will deswegen nördlich, auch wenn es von der Perspektive vielleicht keinen Sinn macht, aber nördlich über die anderen Gewerbegrundstücke, sag ich mal, drüber fliegen. Wir haben ja eben gesehen, und das Umliegende, alles, das ist alles entspannt, das sind alles so kleine Manufakturen, Handwerker und so, das ist alles keine Industrieanlage. Das heißt, rechtlich, solange ich je nach Drohne Sicherheitsabstand zu unbeteiligten Personen einhalte, dürfte ich auf meinem Grundstück, also auf dem Grundstück meines Kundens, jetzt von der Europe starten. Mhm. Es ist ja auch keine Bundesstraße oder so. Ich dürfte über die Straße, da die Heiziger Heide, die ihr seht, drüber fliegen. Und mir ganz extrem gesprochen, selbst ohne die Nachbarn zu fragen, also die Gewerbegrundstücksbesitzer, dürfte ich da drüber schweben, um die Marketingaufnahme von meinem Standort zu machen. Rein luftrechtlich jetzt betrachtet. Natürlich gilt da auch gesunder Menschenverstand. Einmal kurz klingeln, hier erschreckt euch nicht. Und wenn ihr wollt, kriegt ihr auch noch heute günstig Luftbilder oder so. Oder wie würdest du das sehen in der Praxis?
Würde ich tatsächlich genauso machen, wie du vorgeschlagen hast. Also eben zum Beispiel der Jalousiehersteller da links, da müsst ihr eigentlich im Prinzip nichts machen.
Ja.
Jetzt sehe ich nebenan Bele GmbH Stahl und Apparate. Da ich mich hier nicht gut auskenne, das weißt du jetzt besser als ich. Ja. Die würde ich tatsächlich anrufen und fragen, hey, habt ihr irgendwo ein Außenlager? Lagert ihr dort Sachen, die nicht gesehen werden dürfen? Stichwort Industriespionage. Sie würde ich fragen.
Das hast du perfekt gemacht. War auch gar keine Fangfrage. Aber die Kollegen sind nämlich spezialisiert auf Chemieanlagen. Deswegen ein wunderschönes Beispiel.
Nichts vorbereitet tatsächlich.
Ja, aber die sind auf Chemieanlagen spezialisiert und bauen eben Behälter, große Tanks oder mittelgroße Tanks für Chemieanlagen und sowas. Aber da ist ja nichts drin. Die schweißen einfach nur in ihrer Halle, vereinfacht gesagt. Das heißt, Rein rechtlich soll es nicht reinfallen, aber zumindest gehen die Alarmanlagen an. Oh, es könnte sein, dass die Jungs und Mädels damit was zu tun haben. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Und das muss ich mir halt einmal kurz angucken. Da gibt es auch keine, das, also zumindest keinen von der Behörde oder so, der das für mich machen kann. Aber, und das soll auch keine Schleichwerbung sein, Nico, ihr könnt das ja machen. Aber wie funktioniert das? Also euer Service ist mit der Plattform, die ist grundsätzlich kostenlos. Aber ich habe jetzt gar keinen, sag ich mal plump gesagt, gar keinen Bock mit den 5 Anwohnern, also mit den Gewerbeobjekten, das durchzugucken. Ich will einfach nur die Aufnahmen machen und kann da ein paar Euro abzwacken sozusagen. Wie macht ihr das und wie ist der Arbeitsablauf? Nur für jemanden, den das interessiert.
Ja, ganz genau. Vielen Dank. Also, das ist generell natürlich ein kostenloser Service, das anzufragen. Wenn wir es dann für euch machen dürfen, dann müsst ihr einmal den Kosten zustimmen. Der Ablauf ist, wie jetzt hier gerade vorhin eingezeichnet, wirklich die Zone, wo ihr fliegen wollt, einzeichnen. Dann klappt auf der rechten Seite klappen dann alle Zonen auf, die in Frage kommen. Und dann geht ihr auf Genehmigung beantragen. Dann öffnet sich hier so ein Formular, müsst ihr so ein paar Pflichtfelder ausfüllen, Wunschtermin, in welcher Drohnenkategorie seid ihr unterwegs, zum Beispiel eine C1 oder C2 Drohne.
Genau, müsst ihr euch einmal registrieren, das dann super einfach.
Stimmt, genau, dann das Formular öffnet, dann kommt das Formular, kommt auch direkt schon eine grobe Kostenschätzung, das ist eine voraussichtliche Kostenschätzung für den Service, den wir dahinter bieten. Und was wir dann machen, ist tatsächlich, wir gucken genau wie gerade beschrieben die verschiedenen Gewerke an, wählen die aus, die möglicherweise unter einer dieser Verordnungen oder in diese Listendefinitionen fallen. Zählen die durch und dann geben wir euch Bescheid, hey, so und so viele würden wir für euch kontaktieren. Mhm. Bitte gebt uns das Go oder lasst es bleiben, wenn es natürlich zu teuer ist. Die meisten von euch werden ja wahrscheinlich irgendwie auf auftragsbasiert Missionen fliegen. Ja. Und gerade für die ist das ist natürlich die Zielgruppe für diesen Service. Und wir haben das auch aus der Not heraus vor ein paar Jahren gestartet. Und inzwischen haben wir bei uns im Büro in Radolfzell mehrere Leute sitzen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Behörden abzutelefonieren, E-Mails hin und her zu schreiben, um für euch natürlich genau solche Drohnenmissionen vorzubereiten.
Wäre kein Job für mich, aber.
Ja, wir haben uns auch tatsächlich die richtigen Leute dafür eingestellt, weil die müssen mit Behörden umgehen können. Das sind meistens Leute aus Behörden heraus, die sprechen die gleiche Sprache und können natürlich für uns Drohnenpiloten sehr, sehr charmant damit umgehen und relativ zügig auch eine Behördengenehmigung herkriegen oder in dem Fall eben eine Betreiberzustimmung.
Ja, und weil er das ja jeden Tag macht, wisst ihr natürlich auch genau, wie man mit den Jungs und Mädels, egal ob Chemieanlage und so, umgehen kann. Das heißt, jetzt mal rein praktisch betrachtet, weil ich bin immer, wir kommen ja hier aus dem Lipperland, ich bin so ein Sparfuchs. Das heißt, ich würde das so machen, um jetzt zu nahe zu treten, dass ich jetzt für normales Gewerbegebiet, genauso wie jetzt einmal gucke, hier, was machen die Jungs und Mädels, dann bin ich halt wirklich auf eurer sicheren Seite und in 95% kann ich dann sagen, Haken hinter, das ist alles nur Standardkrams und kleines Lager und kleines Logistikzentrum, aber jetzt fällt nicht in dieser Schutzverordnung und sowas rein. Dann ist das easy, dann kann ich entspannt meine Aufnahmen machen, alle sind happy. Und in den Fällen, so würde ich es dann machen, wo es dann hart wird und ich sage, boah, ich habe jetzt echt keine Lust, mit den 2 Chemiepacks zu quatschen, dann schiebe ich das zu euch und ihr macht den Mist. Also so kann man es ungefähr sagen.
Ziemlich genauso. Also immer, wenn ihr ein ungutes Bauchgefühl habt, schickt es rüber. Die
Anfrage, ihr telefoniert euch dann durch.
Genau, wir gucken für euch nach und worst case sagt ihr, nee, ist zu viel Aufwand, lassen wir. Ja. Und das hilft halt enorm. Was ihr dann bekommt, ist, wenn wir das für euch erledigen, kriegt ihr ein Mission Briefing am Ende, da sind alle Gewerke und alle Instanzen, die wir für euch abgeklappert haben, drauf. Mhm. Falls jetzt irgendjemand zum Beispiel eine Auflage ausspricht, das hatten wir jetzt letztens bei einem Fall von einem Energieverteilnetzbetreiber, der hat ein Umspannwerk, das war irgendwie gerade frisch gebaut, war auf der Karte noch nicht mal erfasst und war aber tatsächlich durch einen Zufall sind wir da drauf gestoßen und die haben gesagt, ja, okay, aber hier haben wir ein Areal, das ist tatsächlich schon am Netz, da bitte auf gar keinen Fall drüber fliegen. Das war hier auf der Karte noch eine Baustelle. Ja. Und solche Sachen sind natürlich immer sehr, also auch Situational Awareness, also vor Ort wirklich schauen, ist da irgendwas, was ihr auf der Karte gar nicht gesehen habt, auch sehr wichtig an der Stelle.
Ein spezielles Thema würde ich gerne nochmal angucken, was ganz oft gefragt wird. Aber bis dahin unbedingt abonnieren den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Auch Daumen nach oben und kommentier gerne, was deine Erfahrung im Bereich auch Gewerbegebiete und sowas ist. Ob du sagst, oh, ich fliege jeden Tag über die Chemieanlage und die sollen mich erstmal packen oder so. Da kannst du das machen, solange du nicht abgeschossen wirst? Nein, aber da sollten wir die Finger von lassen, weil das vielleicht auch nur zur Sensibilisierung. Wir als Europe sind ja auch viel im Bereich Drohnendetektion und Drohnenabwehr, zivil schwieriger möglich, aber in anderen Bereichen ja möglich, unterwegs. Und es ist wirklich so, da werde ich jetzt aber nicht mehr zu sagen, dass eben viele Betreiber von kritischer Infrastruktur, egal ob es ein Kraftwerk ist, ob es eine Chemieanlage ist und sowas, also die da genau da reinfallen, die haben schon Drohnendetektionstechnik verbaut oder sind auch dabei, weil es halt politisch einfach so hochgekocht ist, das Thema, das zu verbauen. Das heißt, man hat eine echt mittlerweile relativ hohe Chance, wenn ich so eine Industrieanlage in der Nähe habe, dass die alleine durch die Drohnendetektionstechnik, selbst wenn die Mini nur in 3 Meter Höhe gerade in meinem Garten fliegt, ganz extrem gesagt, wissen, wo ich bin, wo der Pilot auch ist, und dann entweder Polizei oder Werkschutz sofort neben mir steht. Das heißt, so wie früher, dass ich entspannt drüber fliegen konnte oder so, das ist eben nicht mehr der Fall. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen und deswegen auch so oder so sich an die gesetzlichen Regelungen halten und nicht einfach darüber heizen. Ist, glaube ich, gesunder Menschenverstand. Ich habe aber ein spezielles Thema, was ja auch als Industrieanlage Stand heute zumindest noch in Deepool auch markiert ist, nämlich die ganzen Mobilfunksender. Mhm. Und da haben wir viel drüber diskutiert. Wie ist das? Also nur für alle, die sich da nicht so auskennen. Ich habe halt auch einen Mobilfunksender, wirklich mit dem dann 100 Meter Radius drumherum, der mitten auf dem Feld steht, wo nichts los ist, habe ich eben als, ja, ich nenne es mal kritische Infrastruktur in Anführungsstrichen, markiert. Wie ist das auch wenn wir keine Juristen sind, also alles keine Rechtsberatung, aber wie ist das aus deiner Erfahrung, das deckt sich auch mit meiner Erfahrung, wie kann ich das einschätzen? Darf ich da fliegen, darf ich da nicht fliegen? Wie ist das?
Ja, also da geht es tatsächlich mehr darum, Emission und Emission, das heißt die Funkmasten, die strahlen ja auch Funk aus, sehr, sehr stark, und wenn ihr mit der Drohne, je nach Modell, also wenn ihr mit der Mini da näher als 15 Meter dran habt, verliert die meist relativ viel an Funk. Die größeren Drohnen kommen bis auf 5 Meter dran, weil die ein bisschen redundante Sensoren haben. Aber auch umgekehrt stört ja in dem Moment die Antenne, wenn ihr zu nah da dran fliegt. Deswegen haben sie mal pauschal die 100 Meter genommen. Tatsächlich sind die Mobilfunkmasten nicht wirklich kritische Infrastruktur, weil Kritis oder halt generell so aus BOS-Sicht, wir haben noch ein Backup-Netz, das nicht an den 5G-Masten dranhängt. Genau. Das heißt, aus der Sicht würden wir noch funktionieren, wenn selbst alle Funkmasten gleichzeitig mit der Drohne lahmgelegt würden. Aber aus operativer Sicht haben natürlich die Betreiber auch gefordert, hey, packt die Drohnen da weg, weil die stören sonst unser Netz. Und wenn ihr mit einer größeren 4, 5 oder 25 Kilo Drohne vom Mobilfunkmast schwebt, dann kann es sein natürlich, dass ihr genau bei der einen Richtfunkantenne nach hinten mal irgendwie 600 Leute lahmlegt, die dann mal kurz kein 5G haben.
Ja, aber man kann, nehmen wir mal ein Beispiel, das hat der eine oder andere von euch schon gesehen. Ich bin jetzt Betreiber von eben einer Hochspannungstrasse und habe ja öfter, das kennt ja jeder von euch, auf dem Masten oben auf der Spitze der Hochspannungstrasse Mobilfunksender. Ist immer wieder so verbaut. Ja. Das heißt, ich muss den Masten inspizieren. Das ist einfach nur ein Beispiel. Mhm. Mich interessiert gar nicht die Antenne da oben, aber ich muss trotzdem am Mast meine Inspektion machen. Natürlich werde ich den Kontakt zu dem Betreiber, der, also egal ob Telekom oder sowas haben, könnte es darüber machen. Aber rein juristisch, soweit ich das zumindest sehe, also bitte kommentieren, wenn jemand von euch da andere Infos hat, also auch alle Mobilfunkbetreiber, wenn ihr Ahnung davon habt, kommentiert es gerne. Es fällt ja nicht in die zwei Listen rein, die wir eben besprochen haben. Das heißt, rein juristisch betrachtet, ist abseits von gesundem Menschenverstand und so, juristisch betrachtet dürfte ich dort fliegen, wenn ich weiß, dass eben meine Drohne hoffentlich jetzt auch nicht da irgendwie Störrisiken dann hat, weil natürlich, wenn ich eine Richtfunkstrecke habe und so, kann es definitiv auch zu Funkausfall und so der Drohne kommen. Also da muss man Respekt vorhaben, das heißt jetzt nicht als Hobbypilot jetzt da rumheizen, aber wenn ich jetzt dort als Inspektionsteam fliegen muss und zufällig das Ding oben auf der Spitze ist, oder ich habe ein Gebäude, wo ein Mobilfunkpast oben drauf ist, habe ich ja auch oft da, und ich soll als Dachdeckermeister jetzt eben das Dach inspizieren oder so, dann kann man das, Stand heute zumindest, juristisch nach bestem Wissen und Gewissen machen, im besten Fall Kontakt zum Betreiber aufnehmen. Das heißt, wenn der Kunde ja eh der Gebäudebetreiber ist, dann hat er ja den Pacht- bzw. Mietvertrag mit der Mobilfunkanlage und hat deswegen den Kontakt zum Betreiber, und dann kriege ich das relativ schnell auch abgestimmt. Ja. Das wäre das Sicherste natürlich. Rechtlich ist es ja nicht unbedingt Grauzone oder halt zumindest nicht definiert, so kann man es erstmal sehen. Ist aber in der Karte drin, deswegen das vielleicht noch als Praxistipp, weil das halt auch ganz oft gefragt wird, und deswegen wollten wir in dem Video das bisschen erschlagen. Ich hoffe, es hat dir geholfen, dass du besser verstehst, wie das Ganze zu interpretieren ist. Es ist nicht einfach, aber wenn man es so wie alles im Leben ein paar Mal gemacht hat, dann ist auch keine Raketenwissenschaft mehr. Und mit den Videos wollen wir euch einfach helfen. Wenn euch der Service von Nico und Kollegen interessiert, dann natürlich gerne anfragen, und so für die Härtefälle könnt ihr zu den Jungs rüberschieben. Die freuen sich dann, dass sie mal so einen Spezialfall haben. Genau. Und ansonsten sollte man natürlich als Drohnenpilot sich mit der Flugplanung auch beschäftigen und nicht die ganze Zeit illegal rumfliegen. Vielen Dank nochmal, Nico, für deine Zeit.
Danke dir.
Schön, dass du so lange dabei warst, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe, du hast einen guten Einblick bekommen, wie das Ganze funktioniert, wenn ich als Drohnenpilot meine Fassadeninspektion und so weiter machen will. Wenn es dir gefallen hat, dann unbedingt 5-Sterne-Bewertung dalassen. Auch hier den Podcast-Kanal abonnieren, egal wo du da bist, auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Tschüss.